dankbar, zu euch heute predigen zu dürfen, damit ihr zugerüstet seid, zugerüstet werdet für das Werk des Dienstes. Keine andere Bedeutung hat die Predigt als die. Sie hat nicht die Bedeutung, dem Pfarrer, Pastor oder wer auch immer eine Legitimation zu geben, damit er Geld verdient und einen Job ausführt. Und sie ist auch nicht zur Befriedigung und zur Freude der Leute da, nach dem Motto, heute hast du gut gepredigt, sondern sie ist dafür da, uns tüchtig zu machen. Und heute Morgen möchte ich uns gerne tüchtig machen mit diesem Titel, lasst uns fröhlich sein und ein Fest feiern. Ich weiß nicht, wann das angefangen hat, aber auf dem Netzwerktreffen hat mir so eine schöne, liebevolle Gemeinschaft. Und diese liebevolle Gemeinschaft war für mich irgendwie wie ein Fest. Vielleicht hat auch irgendjemand mal was gesagt, jedenfalls während dieser Zeit habe ich gedacht, unser Leben mit Gott ist ein Fest. Ist ein Fest. Ich werde das begründen und ich werde euch zeigen, dass dieses Fest nie aufhören muss. Dieses Fest hat angefangen in dem Moment, wo wir mit Christus erlöst worden sind, befreit worden sind und in die himmlischen Örter versetzt worden sind. Wir sind da im Glauben mit unserem Innersten, wo Christus weilt. Wir sind bei ihm. Diese Feste gibt es nicht erst im Neuen Testament, da hängen wir uns nachher ein bisschen dran auf, aber ich will mal mit euch ein bisschen ins Alte Testament gucken und da haben wir gleich zum Beispiel in 2. Mose 12, da heißt es weiter, soll am ersten Tag eine heilige Festversammlung bei euch stattfinden. Und ebenso am siebten Tage eine heilige Festversammlung. Keinerlei Arbeit darf an diesen verrichtet werden. Nur was ein jeder zum Essen nötig hat, das darf von euch zubereitet werden. So beobachtet denn das Fest der ungesäuerten Brote, denn, und jetzt kommt die Begründung, an eben diesem Tage habe ich eure Heerscharen aus dem Land Ägypten herausgeführt. Feste haben die Bedeutung, uns Menschen, die wir ja permanent arbeiten wollen oder uns langweilen wollen, einen Grund zu geben, uns zu dem zu erheben, wozu Gott uns eigentlich bestimmt hat, nämlich zum Jubel, zum Feiern, zur Freude. Wir, die wir Christus angehören, sind nicht dazu bestimmt, miesepetrig in die Welt zu gucken, schlaff auszusehen, desinteressiert, zerstört und verlassen. Ich komme gleich dazu, dass alle diese Dinge passieren können. Aber sie haben nicht die Aufgabe, uns von dem wegzulotsen, was Gott in unser Herz hineingelegt hat. Er hat uns aus Ägypten hinausgeführt. Er hat unsere Schuld vergeben. Er hat unser böses Herz, unser eigensüchtiges Herz, und das habe ich auch, ich bin ein eigensüchtiger Mensch, glaubt es mir. Ich bin ein eigensüchtiger Mensch, ich bin ein genussorientierter Mensch. Ich habe vielleicht keine Suchtorientierung, aber eine Genussorientierung. Und das bedeutet, ich möchte gerne schön essen, ich möchte gerne schön chillen, schöne Musik hören, Spaß haben, Freude haben. Und allein schon von meinem Menschsein her bin ich nicht so geartet, dass ich trübe dreinschaue. Aber eines weiß ich, ich habe ein selbstsüchtiges Herz. Und das hat mir der Herr weggenommen. Es kommt immer wieder, aber der Herr nimmt es weg. Er hat mich erlöst, er hat mich aus Ägypten herausgeführt. Wir kommen da noch drauf zurück, gehen wir mal weiter. Ein bisschen weiter heißt es dann, dreimal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern. Ich habe nur einige wenige Verse aus dem Alten Testament genommen, aber all das, was ich hier lese, kommt mehrere Male vor, immer wieder. In 2. Mose wird das gesagt, in 3. Mose, im 5. Buch Mose, immer wieder feiert, seid fröhlich vor mir, eurem Gott. Wir sind bestimmt zur Freude. Das nächste, 5. Mose 16, Vers 15. Sieben Tage lang sollst du das Fest zu Ehren des Herrn deines Gottes an der Stätte feiern, die der Herr erwählen wird, denn der Herr wird dich bei deinem ganzen Ernteertrag und bei der ganzen Arbeit deiner Hände segnen. Darum sollst du dich durchaus der Freude hingeben. Hier fangen wir schon an, etwas zu spüren. Freude ist nicht das Normale im Leben eines Menschen. Die Sünde hat uns die Freude geraubt. Die Sünde hat uns zu Menschen der Sorge gemacht, zu Menschen der Kritik, zu Menschen der Unzufriedenheit. Das ist menschlich und das kommt von der Sünde. Aber weil die Sünde hinweggenommen ist, weil wir erlöst worden sind, hat der Herr unser Herz verändert. Deshalb hier schon die Aufforderung, du sollst dich der Freude hingeben. Im Neuen Testament gleich werden wir sehen, dass es da ganz natürlich ist. Im Alten Testament werden viele Dinge noch unter das Gebot gestellt. Du sollst deine Nächsten lieben. Im Neuen Testament heißt es, du wirst deine Nächsten lieben, weil Christus in dir wohnt. Und das tat er im Alten Testament noch nicht. Weil ganz ohne Scherz, 7 Tage sollst du das Fest zu Ehren deines Herrn, des Herrn feiern. Habt ihr schon mal 7 Tage gefeiert? Ich nicht. Habt ihr schon 2 Tage mal richtig gefeiert? Ja? Harald, du weißt, wie es läuft. Ich glaube, ich habe ein einziges Mal in meinem Leben eine Nacht durchgemacht, mit meinen Betriebsangehörigen damals, aber ich war dann am nächsten Tag dermaßen groggy, dass es nie wieder vorgekommen ist. Die Nacht ist zum Schlafen da. Also 7 Tage lang feiern, das stelle ich mir sehr stressig vor. Aber die sollten das tun. Gott hat gesagt, 7-mal sollst du feiern. Und wer weiß von euch, was die Zahl 7 bedeutet? Das ist die Vollkommenheit. Und das soll im Grunde genommen bedeuten, neutestamentlich heißt dieser Vers, du sollst immer feiern. Du sollst immer in der Freude sein und dich ihr hingeben. In 1. Chronik 16 habe ich jetzt nicht ausgeführt, das ist dieses wunderbare Kapitel, wo David tanzt. Wir kennen das, er war irgendwie ganz leger gekleidet, ungefähr so wie ich gestern. So war er gekleidet und dann tanzte er, der König, vor dem ganzen Volk, vor der Bundeslade her. Und seine Frau empfand dann ja auch Verachtung, wie wir wissen, und blieb dann unfruchtbar und so weiter. Da gab sich Israel der ganzen Freude hin. Und als sie dann irgendwann zu Ende gefeiert hatten, ich glaube, das ging auch ein paar Tage, dann gab er ihnen noch richtig ordentlich so einen Speisekorb. Und alle zogen dann nach Hause in ihre Zelte. Da war Freude angesagt. Noch 3 Verse aus dem Alten Testament. 1. Könige 8. 1. Könige 8, Vers 65 bis 66. Auch beging Salomo damals das Laubhüttenfest und ganz Israel mit ihm. Eine gewaltige Festgemeinde, die zusammengekommen war von der Gegend bei Hamat, das ist ganz oben bei Kirjat Schmona, bis an den Bach Ägyptens. Wer weiß, was der Bach Ägyptens ist? Das ist der Nil. Ein mächtiger Strom, ein Riesengebiet. Unter Salomo hatte das Land Israel seine größte Ausdehnung. Vor dem Herrn, unserem Gott, 7 Tage lang und noch einmal 7 Tage im Ganzen, 14 Tage lang. Und der Grund ist, vor dem Herrn. Ohne den Herrn, ohne unseren Gott, können wir nicht feiern. Ohne den Herrn, ohne unseren Gott, können wir sagen mit Paulus, lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Aber vor dem Herrn gilt das. Im ganzen 14 Tage lang. Am 8. Tag aber entließ er das Volk. Sie nahmen Abschied vom König und kehrten zu ihren Zelten zurück. Fröhlich und wohlgemut. Achten wir mal drauf. Wegen all des Guten. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Wegen all des Guten, mit dem der Herr seinen Knecht David und sein Volk Israel gesegnet hatte. fröhlich und wohlgemut. Man kann sagen, sie haben gefeiert, haben die Freude gehabt und in ihnen ist der Tank. Wir sprechen ja heute von den sogenannten fünf Liebessprachen. Und so gibt es einfach einen inneren Tank, der gefüllt werden muss. Und während dieser Feier ist dieser Tank so gefüllt worden, dass sie eine Zeit lang dann auch ohne dieses Fest leben konnten. Wir machen einen kleinen Sprung nach Esra. Esra 6, Vers 22. Dann begingen sie das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage lang mit Freuden. Denn der Herr hatte sie Freude erleben lassen. Wenn das fehlt, erleben wir keine Freude. Mit dem Herrn können wir Freude erleben. Esra 6, Vers 22, das war nach der großen Wegführung nach Babylon. Das war nach der großen Strafe. Das war zu dem Zeitpunkt, wo die 10 anderen Stämme Israels schon gar nicht mehr existierten. Das waren nur Juda und Benjamin, waren diejenigen, die zurückgekommen waren ins Land. Aber immer noch war der Herr ihre Freude. Nebenbei ein kleiner Gedanke, da taucht dann ja Esra auf, so heißt auch das Buch Esra. Esra war ein Schriftgelehrter und Esra fing dann, er ist die Schnittstelle. Vor Esra war der Herr in Israel und seine Gegenwart bestimmte Israel. Nach Esra war es das Gesetz. Ab dem Buch Esra, ungefähr 470 vor Christus, gab es keine Stiftshütte mehr. Auch der Tempel fristete ein Kummerdasein und Israel verlegte sich ganz auf das Gesetz. Jahrhundertelang hatten sie nur noch eines, an dem sie sich festhielten, das Gesetz. Und dann kam der Herr und sagte ihnen, das ist nicht das, wozu ihr berufen worden seid. Nach Esra kommt allerdings noch Nehemia, die lebten ungefähr zeitgleich, Nehemia etwas später, Kapitel 12, Vers 43, schauen wir uns noch an. Als dann brachte man an diesem Tage große Schlachtopfer dar und gab sich der Freude hin. Denn der Herr hatte ihnen eine große Freude bereitet. Und auch die Frauen und die Kinder überließen sich der Freude, sodass man den Jubel Jerusalems bis in weite Ferne hörte. In diesem Vers stecken ganz viele tolle Dinge drin. Zum Beispiel, Freude ist nicht etwas in dir, sondern ist eine Macht, die außerhalb von dir ist, die in Gott ist. So, und in diese Macht tauche ich hinein. Ich gebe mich dieser Freude hin. Sie ist nicht natürlich in mir, sondern ich muss mich ihr auch hingeben wollen. Deswegen sagt Paulus im Philipperbrief immer wieder, freut euch. Ich sage es nochmal, freut euch. Freude ist eine Macht außerhalb von mir. Sie ist in Gott begründet und ich gebe mich ihr hin. Ich tauche mich in sie ein. Sie überließen sich der Freude. Und zwar, ich finde das so toll, alle Frauen und alle Kinder. Schon dort beginnt so etwas wie Gleichberechtigung. Schon dort, durch Gott, durch seine Nähe, fing etwas an von dem, was wir heute als ganz normal empfinden. Männer, Frauen, Kinder, gleichwertig, gleich geliebt, gleich geschätzt, gleich mit Freude erfüllt, gleich begabt und gleich in Verantwortung. Jetzt machen wir einen Sprung. Lukas 15. Wir lesen es einfach erstmal vor. Ich habe einige Verse heraus, 23, 24, 29 und 32. Wir kennen die ganze Geschichte. Da sagt der Vater, nämlich Gott, und bringt das gemästete Kalb her, schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein, feiern. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Vorher waren sie nicht fröhlich. Jetzt ist der Sohn heimgekehrt, jetzt war Freude da. Da antwortete, jetzt kommt der andere Sohn ins Spiel, der zweite. Er antwortete dem Vater, du weißt, schon so viele Jahre diene ich dir und habe noch nie ein Gebot von dir übertreten. Ich habe noch nie ein Gebot übertreten. Ich habe mich immer angestrengt. Ich bin ein guter Diener gewesen. Ich bin sehr zuverlässig gewesen. Du musst dich an mir freuen, denn ich habe etwas geleistet. Ich habe alle die Gebote gehalten, die du gegeben hast. Doch mir hast du noch nie auch nur ein kleines Böcklein gegeben, dass ich mit meinen Freunden ein fröhliches Mahl hätte halten können. Und dann, wir etwas später, sagt der Vater, wir mussten doch fröhlich sein und uns freuen. Denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren gegangen und ist wiedergefunden worden. Hier stecken drei wichtige Lehren drin. Das erste, Gott fordert uns auf, lasst uns fröhlich sein. Und das gilt übrigens für jeden Gottesdienst. Das gilt auch für jeden Hauskreis, für jede Hausgruppe. Das gilt, wenn wir einfach privat zusammen sind. Es gilt immer. Es galt sogar auf unsere Beerdigung. Ich habe die Beerdigung selber gehalten und ich habe dafür gesorgt, dass bei aller Trauer darüber, dass ein fast 90-jähriger Mann stirbt, wir doch fröhlich sein können. Und dankbar sein können für ein reichhaltiges Leben, was dieser Mann erlebt hat. Der hat im Krieg auf einem Lastwagen gesessen. Und da kamen Tiefflieger und beschossen diesen Lastwagen. Und um ihn herum purzelten die Leute tot zu Boden. Was hast du erlebt im Leben, wenn du sowas erlebt hast? Und dieser Mann geht jetzt heim. Er geht zum Vater. Das ist ein Grund, fröhlich zu sein. Da war Trauer. Aber die Trauer ist nicht das Tiefe, sondern die Freude ist das Tiefe. Und die Trauer ist obendrauf. Ja, wir trauern. Es passieren Dinge, die machen traurig. Aber Freude ist die Kraft, die uns trägt, dass wir überhaupt trauern können. Ich behaupte, ein Mensch, der wirklich von Freude durchdrungen ist, kann auch richtig trauern. Ein Mensch, der diese Freude nicht hat, ist zerstört. He is devastated, heißt es im Englischen so schön. He ist einfach nicht ein Nichts mehr. Das ist das Erste, was wir lernen können. Das Zweite ist, du hast mir noch nie auch nur ein Böcklein gegeben, dass ich mit meinen Freunden ein fröhliches Mahl hätte halten können. Dieser Mensch, der immer nur die Gebote halten wollte, immer nur korrekt sein wollte vor Gott. Lieber Gott, habe ich heute richtig gelebt? Dieser Mensch ist an der Freude vorbeigegangen. Er hat überhaupt keine Antenne für das, was sein Vater wirklich war. Er hatte ihn auch nie gefragt, Vater, sag mal, hast du mich eigentlich gern? Würdest du mir auch mal was Gutes tun? Ich weiß nicht, wie er daran vorbeigehen konnte. Und ich bin so traurig, dass heute so viele Menschen hier in Reda-Wiedenbrück, bei uns in Bielefeld und sonst wo an uns vorbeigehen und nicht sehen, dass wir Menschen der Freude sind. Sie nehmen es leider nicht wahr. Einige nehmen es ein bisschen wahr. Ich merke das bei manchen Kunden, die ich habe. Und sie sagen, sie sind so ein netter Mensch oder sie haben mich so gut bedient. Und manchmal kann ich ihnen sagen, ich bin ein Kind meines Vaters im Himmel. In diesem Moment könnten sie eigentlich, oh, hoppla, aha, sie erfahren Liebe, Sie erkennen etwas von Freude, sie wissen, was Freude ist. Und dann könnten sie eigentlich uns fragen, aber sie gehen vorbei. Sie gehen an dem Himmel, an der himmlischen Berufung vorbei. Arme Menschen. Und dann, wir mussten doch fröhlich sein und uns freuen. Freude ist eine Grundstimmung derer, die zum Leben gekommen sind. Da ist Leben entstanden. In mir ist das blühende Leben des Vaters. In dir auch. In dir ist das blühende Leben des Vaters. Tauch dich da ein. Tauch dich da ein. Ich möchte jetzt ein Diagramm mit euch teilen. Das heißt so: Gnade, Zuwendung, Freude. Das ist jetzt ein geistliches Gesetz, was wir uns merken können. Über allem steht die Gnade. Gnade ist die bedingungslose Zuwendung Gottes zu uns. Wir haben dieses schöne Lied, es gibt bedingungslose Liebe. Ich mag das total. Und am Ende heißt es dann auch, wir werden ein Festmahl halten bei Gott für immer. Gott ist gnädig. Um das deutlich zu machen, gebraucht Jesus einmal dieses Gleichnis von den Leuten, von den Tagelöhnern, die in den Weinberg kommen und arbeiten. Die einen arbeiten von morgens an, ich glaube sogar von 6 Uhr morgens, auf jeden Fall ziemlich früh. Dann kommen welche mittags, dann kommen welche nachmittags. Und um das Maß voll zu machen, lässt der Herr im Gleichnis noch eine Gruppe eine Stunde vor Toresschluss kommen. Die arbeiten nur eine Stunde und haben gedacht, dass sie vielleicht so viel verdienen für ein paar Brotkrumen, die sie ihre Familie mitnehmen können. Und am Ende kriegen alle den gleichen Lohn. Alle. Es ist ein ungehöriges Gleichnis. Ein Gleichnis, welches die Maßstäbe dieser Welt komplett auf den Kopf stellt. Ich gebrauche solche Dinge ganz gerne im Gespräch mit Ungläubigen, um ihnen zu zeigen, was im Glauben Gottes wirklich drinsteckt. Die Bibel ist viel moderner, viel aktueller, viel menschenzugewandter, als viele das denken. Gnade, Gott ist ein gnädiger Gott. Gott hätte auch Adolf Hitler, der 6 Millionen Juden hat umbringen lassen, wenn er eine Stunde vor seinem Tod jemand gekommen wäre und ihm gesagt hätte, Adolf, auch für dich ist die rettende Gnade Gottes da. Wir müssen davon ausgehen, dass er Vergebung erlebt hätte. Es fällt uns schwer. Aber so ist Gnade. Gnade ist nicht auf das Halten der Gebote, nicht auf meine Anstrengung angewiesen, nicht auf mein Gut sein wollen, sondern in Gott begründet. So, und Gnade drückt sich aus in Zuwendung. Ich hatte vorhin gesagt, dass ich da später nochmal drauf zurückkommen wollte. Ah ja. Das Volk Israel war fröhlich und wohlgemut wegen all des Guten, mit dem der Herr sie gesegnet hatte. Gnade wendet uns etwas zu. Gnade ist nicht theoretisch. Gott ist theoretisch gnädig, aber er ist auch praktisch gnädig und er wendet sich uns zu und er hat uns alles gegeben in Christus. Und Zuwendung führt zur Freude. Wenn du dich manchmal nicht freuen kannst, dann guck dir, dann erinnere das und denke, warum kann ich mich jetzt nicht freuen? Aha, da fehlt Zuwendung. Und Zuwendung fehlt, weil ich Gnade, nicht in der Gnade lebe. Und so können wir zur Freude kommen. Wir bedenken die Gnade, sie wendet sich uns zu und sie führt zur Freude. Ich möchte zum Schluss euch eine Geschichte erzählen, da gibt es ein Buch zu und auch einen Film. Und das heißt Babettes Fest. Versucht das jetzt mal euch vorzustellen. Da ist ein Ort und zwar Norre Fosburg in Dänemark. im vorletzten Jahrhundert, 1800 irgendwann. Ein ganz kleiner Ort, nicht entwickelt. Und in diesem Ort war eine Gemeinde, eine Kirche. Und diese Kirche war sehr gesetzlich. Gesetzlicher kann man fast nicht sein. Sie aßen nur gekochten Fisch und Haferschleim. Sie hielten den Sabbat, und zwar den ganzen Tag. Sie durften gar nichts. Sie haben nichts gelesen außer die Bibel. Sie haben keine Gemeinschaft gehabt mit Ungläubigen. Sie waren eine isolierte Sekte, aber meinten Gott damit wohl zu gefallen. In diese trockene, freudlose Gemeinde kam eine Frau und sie hieß Babette. Babette kam aus Frankreich und hatte dort alles verloren durch einen Krieg. Sie war eine arme, mittellose Frau. Durch irgendwelche Umstände kam sie nach Nore-Vosburg. Aber sie konnte kochen. Sie war ja eine Französin. Aber weil man eben nur gekochten Fisch und Haferschleim aß, hatte sie das gekocht. Sie hatte sich total eingeordnet, war in der Gemeinde, diente dort. Und nach 10 Jahren passierte Folgendes. Sie bekam eine Nachricht aus Frankreich, dass irgendeiner ihrer Verwandten für sie Lotto gespielt hatte. Und der Lottogewinn war auf einmal da und er betrug 10.000 Francs vielleicht oder 10.000 Euro. War schon eine ganz erkleckliche Summe. Und sie bekam dieses Geld. Und dann ergab sich ein Gespräch von ihr mit den Leuten aus der Gemeinde und man machte ihr verschiedene Vorschläge und dann sagte sie, ich möchte euch etwas sagen. Ich habe 10 Jahre euch gedient und ich habe mich 10 Jahre angepasst an alle diese Dinge hier. Jetzt bitte ich euch, mir einen Wunsch zu erfüllen. Ich möchte euch ein Festmahl halten. I want to celebrate a feast with you. Und die Leute sagten, das geht aber nicht. Wir haben immer so gelebt und wir essen nur gekochten Fisch und Haferschleim. Da, Babette, das geht nicht. Aber nach einiger Zeit willigten sie doch ein. Und dann ließ Babette alles kommen, was man nur essen kann. Echte Trüffel, ein ganzer Rinderkopf war dabei, eine komplette Riesenschildkröte, die erlesensten Weine, die erlesensten Speisen, die man sich nur vorstellen konnte. Und das alles reichlich und auch der Wein. Und es kam, ich glaube, der 8. Dezember in einem bestimmten Jahr. Der Winter hatte den ganzen Ort mit einer leichten Schneedecke zugefüllt und sie kamen in den Saal. Und Babette hatte alles gekocht, alles vorbereitet. Das schönste Besteck, das schönste Geschirr, alles war zubereitet. Kerzen brannten überall. Und die ganze langweilige, freudlose, gnadenlose Gemeinde kam in ein Festmahl hinein und erlebte einen Tag, den sie danach nie wieder vergessen haben. Innerhalb dieser Gemeinde hatte es mehrere Streitigkeiten gegeben. Alle diese Streitigkeiten wurden beigelegt. Menschen versöhnten sich und sie fingen an, fröhlich zu sein. Und sie aßen und tranken. Und abends sind sie alle leicht beschwipst oder irgendwie nach Hause gekommen. Das haben diese Menschen nie wieder vergessen. Und dann heißt es, die Gnade kam zu diesen Menschen in Form eines Festes, in Babettes Festmahl, diesem einzigartigen Festmahl, das sie genießen durften, die es gar nicht verdient hatten. Die Gnade kam nach Nore-Vosburg, so wie sie immer kommt, kostenlos, bedingungslos und frei Haus. Und dies ist ein Gleichnis über die Gnade Gottes. Gnade ist ein Geschenk, das den Geber alles kostet und den Empfänger nichts. Wir möchten das gerne so ein bisschen drehen. Ja, aber. A. Hat es Gott wirklich so viel gekostet? Und B. Ein bisschen muss ich doch auch dafür tun. Ganz fromme sagen, ja, aber die Gnade bringt mich dann ja dazu, etwas zu tun. Und letzten Endes meinen wir wieder mit dem, was wir für den Herrn tun, uns seine Gnade verdienen zu können. Babette hatte 10.000 Euro bekommen. Sie hat nicht gesagt, 1.000 davon möchte ich selber verbraten. Sie hat alles gegeben für diese Menschen und sie haben gespeist. Ich finde das so ein schönes Gleichnis für das, was ein Fest ist. Und wir dürfen sicher sein, im Himmel werden wir ein Fest feiern. Spätestens dann. Und das Abendmahl, glaube ich, ist so ein Vorgeschmack davon.